D-Radio Wissen. Update.
De la FIFA. Ich muss wirklich FIFA. Ja, ihn bitten, die FIFA zu verlassen. Es kann nicht so weitergehen.
Sagt UEFA-Präsident Michel Platini über Josef Plattner, den Präsidenten des Fußball-Weltverbandes. Die FIFA steht im Mittelpunkt eines Skandals, in dem es um Korruption, organisiertes Verbrechen, Geldwäsche und Steuerhinterziehung geht. Das ist unser Thema im Update. Ich bin Maike Rosenplänter.
Update.
Ab heute Abend trifft sich der Weltverband des Fußballs, die FIFA, in Zürich. Auf dem Programm steht dabei morgen die Wahl des Präsidenten. Es gibt zwei Kandidaten, den Amtsinhaber Josef Blatter und seinen Herausforderer Prinz Ali bin al-Hussein. Der galt bisher als chancenlos. Jetzt hat der Europäische Fußballverband UEFA aber nach Angaben seines Präsidenten Platini entschieden.
Wir hatten eine ausführliche Diskussion. Ich kann Ihnen sagen, dass morgen bei der Wahl des Präsidenten eine sehr, sehr große Mehrheit der nationalen europäischen Fußballverbände für den Prinzen Ali stimmen wird.
Damit hat sich der Verband gegen einen Boykott der Wahl entschieden. Darüber hatten die Mitglieder im Laufe des Tages noch nachgedacht. Auch einige andere Verbände haben angekündigt, für Prinz Ali bin al-Hussein zu stimmen. Platini ist sogar noch einen Schritt weiter gegangen. Er hat Blatter gebeten, zurückzutreten.
Wir haben zusammen unter vier Augen in seinem Büro gesprochen. Ich habe noch mal gesagt, er müsse zurücktreten, er müsse die FIFA verlassen.
Und
er sollte jetzt den Mut und die Größe beweisen. Er sagte, Michel, du weißt, wir mögen uns ja gegenseitig. Es ist zu spät. Ich kann heute nicht zurücktreten. Da ja heute Nachmittag dieser Kongress beginnt, dann habe ich gesagt, es tut mir leid, Herr Präsident. Ich glaube, es wäre gut, wenn du die Situation einsähest und zurücktretest.
Jetzt hat Platini gesagt, dass es sein könne, dass alle europäischen Teams aus den FIFA-Wettbewerben zurückgezogen werden, falls Blatter im Amt bestätigt wird. Auch aus der Politik kam Kritik, zum Beispiel von Bundesinnenminister Thomas de Maizière.
Die Glaubwürdigkeit der FIFA wurde ja schon seit einiger Zeit stark kritisiert. Was wir da jetzt erleben, macht einen ja schier fassungslos.
Inzwischen haben sich auch einige FIFA-Sponsoren besorgt gezeigt, unter anderem Coca-Cola und McDonald's. Visa will sein Engagement überdenken, wenn sich nichts ändert. Adidas will hingegen auf jeden Fall weiter Sponsor bleiben. Denn eigentlich dreht sich der ganze Skandal um die FIFA, nicht um Josef Blatter direkt. Hochgekocht ist der Skandal, nachdem gestern 7 aktuelle und frühere FIFA-Funktionäre in der Schweiz festgenommen worden sind. 7 weitere stehen unter dem Verdacht, auch daran beteiligt zu sein. Die USA ermittelt gegen sie wegen Bereicherung und der Zahlung von Schmiergeldern. Außerdem ermittelt die Schweizer Bundesanwaltschaft wegen Unregelmäßigkeiten bei der Vergabe der WM an Russland und Katar. Wohl auch deshalb hat Josef Blatter auch immer noch Unterstützer, zum Beispiel die afrikanischen und asiatischen Verbände sowie Russlands Präsident Wladimir Putin stehen weiterhin hinter Blatter. Und auch er selbst bleibt dabei, sich morgen erneut zur Wahl zu stellen. Dann haben 209 Mitglieder die Möglichkeit, ihre Stimme abzugeben. Die UEFA hat 53 davon.
Kein Kommentar. Doch, Meinung.
Das Netz lässt kein gutes Haar an FIFA-Präsident Sepp Blatter. Fast alle Nutzer rechnen aber damit, dass er wiedergewählt wird. Alex Haas schreibt auf Facebook: Blatter von sich aus fehlt das Selbstverständnis zu gehen und den Mumm, ihn vom Thron zu stoßen, wird da keiner haben. Das Einzige, was da stören könnte, wäre, wenn sich wirklich Sponsoren jetzt zurückziehen würden und somit Geldflöten geht. Klaus Schrage twittert: Und was wird der Blatter-Sepp zur Krise sagen? In diesen schweren Zeiten von Bord zu gehen, wäre Fahnenflucht. Ich bleibe schweren Herzens. User Erwin1972 meint: Auch dieser Skandal wird an ihm abprallen. Er wird ihn aussitzen. Das macht Sepp Blatter zur Angela Merkel des Weltfußballs. Daniel Schnack sieht das genauso. Den Mann kriegt man nur im Sarg aus der FIFA raus. Sascha Weiß kritisiert auf Facebook die Kritik an Blatter. Ich weiß eben auch, dass viele von denen, die heute Kritik üben, schon morgen wieder seinen Spielen mit Deutschland-Fähnchen und lustigem Deutschland-Hut beim Public Viewing zusehen werden. Auch wenn das auf dem Weihnachtsmarkt stattfinden wird, wie bei der WM in Katar. Das genau weiß eben auch der Herr Blatter. Und genau deshalb weiß er auch, dass er nichts zu befürchten hat. Auch mit einem Präsidentenwechsel wird sich nichts ändern, meint Brigitta Friedrich auf Facebook. Ha, ha, ha. Die Korrupten wachsen ständig nach. Wie Rasen.
Was sonst noch wichtig war.
Should the United Kingdom remain a member of the European Union?
Soll Großbritannien Mitglied der Europäischen Union bleiben? Über genau diese Frage dürfen die Briten bis spätestens Ende 2017 abstimmen. Als Bedingung dafür, dass die Briten in der EU bleiben, verlangt Premierminister David Cameron Reformen. Dabei geht es unter anderem um den Umgang mit Einwanderern und darum, dass London wieder mehr Kompetenzen bekommt. Ab heute reist Cameron durch Europa, um mit EU-Staats- und Regierungschefs darüber zu sprechen. Er hat seine Reise in den Niederlanden begonnen, dann geht's weiter nach Paris. Morgen steht ein Treffen mit Bundeskanzlerin Angela Merkel auf dem Programm. EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker hatte dem britischen Premier in ersten Gesprächen Unterstützung zugesagt. Der Spielraum ist aber seiner Aussage nach begrenzt.
Ich werde für eine faire Übereinkunft mit Großbritannien arbeiten, eine Übereinkunft, die auch im Besonderen die britischen Interessen berücksichtigt. Aber gleichzeitig muss es möglich sein, dass die Integration der Eurozone weiter ausgebaut wird.
Bis zum nächsten Treffen der Staats- und Regierungschefs in Brüssel Ende Juni will Cameron jetzt durch die EU reisen. Die Sicherheitskontrollen an deutschen Flughäfen sind zu lasch. Dieser Meinung ist die EU-Kommission und klagt deshalb vor dem Europäischen Gerichtshof wegen Verstößen gegen die EU-Verträge. Ein Kommissionssprecher sagte:
Untersuchungen der Kommission in Deutschland haben ergeben, dass einige Sicherheitsmaßnahmen nicht ausreichend überwacht werden.
Die Kontrollen müssen laut der EU-Kommission häufiger und umfassender stattfinden. Schon im letzten Jahr hatten Prüfer Mängel an mehreren deutschen Flughäfen gefunden, darunter am größten in Frankfurt am Main. Die EU verlangte Nachbesserungen, aber nach Angaben des Kommissionssprechers ist bisher nicht genug passiert.
Deutschland hat nicht die notwendigen Schritte eingeleitet und kann deshalb nicht garantieren, dass Sicherheitslücken schnell festgestellt und behoben werden können an allen deutschen Flughäfen.
Ändert sich weiter nichts, könnten Strafzahlungen fällig werden. Nach langen Verhandlungen haben sich die EU-Institutionen auf einen neuen Milliardentopf verständigt, der Investitionen fördern soll. Das teilte die lettische EU-Ratspräsidentschaft über Twitter mit. Umstritten war zwischen den Institutionen lange, wie der Topf finanziert wird. Es ist Kernstück des Wachstumsplans von Kommissionschef Jean-Claude Juncker. Der neue Europäische Fonds für strategische Investitionen soll mit mehreren Milliarden Euro ausgestattet werden. Mithilfe des Geldes soll dann wiederum ein Vielfaches an Investitionen angeschoben werden. Ziel ist es, das Wirtschaftswachstum in der EU anzukurbeln. Das Ganze muss jetzt noch formal vom EU-Parlament und dem EU-Ministerrat gebilligt werden. Das soll bis Juni passieren.
Was noch wichtig wird:
Morgen geht das Jahrestreffen der Länderfinanzminister in der Pfalz zu Ende. Dort nehmen die Ressortchefs der Länder die Finanzlage der öffentlichen Haushalte unter die Lupe. Thema ist unter anderem, inwieweit die Steuererklärung per Internet, Elster, forciert werden kann.
Und sonst in der Welt?
Die Organisation Ärzte ohne Grenzen hat einen Teil ihres Personals aus dem Flüchtlingslager Dadaab in Kenia abgezogen. Der Grund? Die Lage für die Ärzte und Schwestern wird laut der Organisation immer gefährlicher. Es gibt immer wieder Überfälle durch bewaffnete Gruppen. Deshalb hat Ärzte ohne Grenzen 2 von 4 Anlaufstellen in Dadaab geschlossen. Außerdem kann in dem Krankenhaus, das die Organisation betreibt, keine Geburtsvorsorge mehr angeboten werden. Dadaab ist das weltweit größte Flüchtlingscamp. Hier leben im Moment rund 350.000 Menschen, vor allem aus Somalia. Die Flüchtlinge werden immer mehr angefeindet, weil in Kenia viele Anschläge durch die somalische Al-Shabaab-Miliz verübt werden. Die Regierung in Nairobi hat deshalb die UNO aufgefordert, das Flüchtlingslager Dadaab zu schließen. Österreich will sein Gold nach Hause holen. Das Land besitzt 280 Tonnen Gold, von denen 80% bis jetzt in Großbritannien gelagert werden. In den nächsten 5 Jahren will Österreich aber die Hälfte seines Goldes ins Inland schaffen. Ein Teil soll in London bleiben und der Rest soll in die Schweiz transportiert werden. Das Gold wurde bis jetzt in London aufbewahrt, weil die Stadt ein wichtiger Handelsplatz für Metalle ist. Die österreichische Nationalbank fand es deshalb sinnvoll, dass das Edelmetall da aufbewahrt wird, wo es bei Bedarf auch verkauft werden kann. In der Vergangenheit wurde diese Entscheidung aber immer wieder in Frage gestellt. Auch in Deutschland hat die Bundesbank angekündigt, dass sie bis 2020 die Hälfte ihres Goldes nach Frankfurt am Main schaffen will. Bis jetzt lagern rund 45% des deutschen Goldes in New York und nur etwa 30% im Inland. Der indische Premierminister Narendra Modi will im Juni öffentlich Yoga machen. Bei einem Event vor dem Präsidentenpalast will Modi Yoga und Atemübungen vormachen. Modi ist großer Yoga-Fan. Der 64-Jährige macht auch privat laut eigener Auskunft jeden Tag seine Übungen. Er sagt, das würde ihm so viel Energie geben, dass er nur sehr wenige Stunden schlafen muss. Modi will die positiven Effekte von Yoga auch noch weiter in der Welt verbreiten. Bei seiner ersten Rede vor der UNO-Vollversammlung forderte er einen internationalen Yoga-Tag. Den hat die UNO jetzt am 21. Juni eingeführt. Am gleichen Tag soll auch das Event stattfinden, bei dem Modi sich öffentlich auf die Matte begeben will.
Wissensnachrichten.
Und da geht's heute richtig zur Sache, denn es geht um Mord. Um genau zu sein, um nichts Geringeres als den ältesten Kriminalfall der Welt. In Spanien haben Wissenschaftler das älteste bekannte Mordopfer gefunden. Und darüber spreche ich mit meinem Kollegen Jakob Vogel aus den Wissensnachrichten. Jakob, worum geht's?
Es geht konkret um den Mord an einem Urmenschen. Darauf sind Paläontologen aus Madrid bei Ausgrabungen in Nordspanien gestoßen. In der Höhle in der Sierra de Atapuerca wurde schon vor einer ganzen Weile die Überreste von etwa 28 Urmenschen gefunden. Und jetzt schaut man sich die Fundstücke genauer an.
Und unter diesen 28 Urmenschen war dann auch das Opfer?
Genau, also die Forscher haben einen Schädel gefunden, der offenbar zwei heftige Schläge mit ein und demselben Gegenstand abbekommen hat und deshalb auch an zwei Stellen sehr ähnliche Löcher hat. Und weil der Schädel etwa 430.000 Jahre alt ist, gehen sie davon aus, dass sie das älteste bisher bekannte Mordopfer gefunden haben.
Eine halbe Million Jahre, das ist eine lange Zeit. Woher wollen die Forscher denn wissen, dass der Urmensch nicht einfach gestürzt ist oder von was am Kopf getroffen wurde?
Naja, die haben diverse Theorien überprüft, zum Beispiel die vom Sturz schließen sie aus, weil unser Mordopfer dann zweimal mit der gleichen Heftigkeit auf denselben Gegenstand hätte stürzen müssen. Das gleiche gilt für Steinschlag. Die Forscher sagen, zweimal von einem Stein mit der exakt gleichen Form getroffen zu werden, ist auch unwahrscheinlich. Ja. Also bleibt, dass unser Mordopfer wahrscheinlich von einem anderen Menschen mit einer Waffe so heftig auf den Kopf geschlagen wurde, dass er das nicht überlebt hat.
Mord und Totschlag gab es also auch schon vor 430.000 Jahren. Wir kommen zu einem anderen, aber auch tödlichen Thema. In den USA hat ein Militärlabor versehentlich gefährliche Milzbrandsporen verschickt. Warum?
Ja, warum? Das kann man so beantworten, dass ihnen gar nicht bewusst war, dass die Anthrax-Erreger noch gefährlich waren. Denn eigentlich sollten die Proben ungefährlich sein und an verschiedene Einrichtungen zu Forschungszwecken gehen. Allerdings war die Bestrahlung der Sporen wohl nicht so erfolgreich. Am Ende konnte ein Labor aus den angeblich toten Proben wieder gefährliche, lebende Anthrax-Bakterien züchten. Und das sorgt jetzt natürlich für große Aufregung. Alle Proben wurden zurückgeholt und Labormitarbeiter, die damit in Berührung kamen, werden vorsorglich gegen Milzbrand behandelt. Das Verteidigungsministerium sagt aber auch, dass zurzeit keine Gefahr für die breite Öffentlichkeit besteht. Die Geschichte lässt die Diskussion wieder aufkochen, wie in den USA mit gefährlichen Krankheitserregern umgegangen wird. Erst letztes Jahr musste die Gesundheitsbehörde zwei ihrer eigenen Labors schließen, weil dort schlampig gearbeitet wurde. Zum Beispiel wurden dort Anthrax-Erreger in einem frei zugänglichen Kühlschrank auf dem Flur aufbewahrt. Und naja, das ist sicher nicht der richtige Ort für Substanzen, die mal für Biowaffen bestimmt waren.
Na, sollte man meinen. Eine Studie zum Thema HIV könnte die Behandlung von Betroffenen erheblich verändern, denn die sagt, für HIV-Infizierte ist eine sofortige Behandlung am besten. Nur tun das nur wenige.
Genau, denn bisher bekommen die Infizierten meist erst dann antiretrovirale Medikamente, wenn der CD4-Wert für bestimmte weiße Blutkörperchen runtergeht. Und das entspricht auch der Empfehlung der WHO. Dahinter steckt die Angst, dass die aggressiven Arzneimittel auch Schaden anrichten können. Eine neue Studie zeigt jetzt aber, dass eine frühere Behandlung von HIV-Infizierten, also noch bevor der CD4-Wert sinkt, das Ausbruchsrisiko und die Sterberate halbieren kann. Die Studie wurde in mehr als 30 Ländern durchgeführt. Tausende HIV-Infizierte haben daran teilgenommen. Das Ergebnis war so deutlich, dass die Studie früher abgebrochen wurde und alle Teilnehmer in Behandlung kamen. Das Problem ist jetzt, dass es nicht annähernd ausreichend Geld gibt, um alle HIV-Infizierten auf der Welt früher zu behandeln.
Danke für die Wissensnachrichten, Jakob Vogel.
Wetter.
Im Norden grau, im Süden schön, so sieht's heute aus in Deutschland. In der Nordhälfte viele Wolken am Himmel, dazu Schauer und Gewitter. Im Süden dagegen immer wieder Sonnenschein und trocken. Dazu höchstens 13 Grad an der Küste und bis 24 Grad im Südwesten. Morgen wird's fast überall bewölkt und im Laufe des Tages gibt's an vielen Orten Regen und Gewitter. Die Temperaturen bleiben dabei ähnlich wie heute.
D-Radio Wissen Update. Montag bis Freitag ab 18 Uhr. Und als Podcast auf dradiowissen.de.